im Menschen zu. Die Einverleibung. Was spielt sich da gerade vor unseren Augen ab? Ich sage es dir, liebe Hilda, du warst ja noch nicht im Menschenzoo, also erfährst du es jetzt von mir. Hinter der dicken Glaswand oben an der Decke des Schauraums sahen wir mehrere Fleischstücke baumeln. Die fallen nun plötzlich, es ist Punkt 12, auf die drei sitzenden Urmenschen hinab. Schon vorher blickten diese gebannt zur Decke, offenbar haben sie auf das Kommende gelauert. Gierig schnellen ihre Hände jetzt zu den bluttriefenden Keulen, die sie noch im Fluge erhaschen. Die Urmenschenfrau hält das erbeutete Stück übers Feuer, aber Vater und Sohn benehmen sich, naja, ich kann es wirklich nicht anders beschreiben, sie benehmen sich wie die Tiere. Ganze Teile des rohen Fleisches stopfen sie sich ungebraten in die weit geöffneten Münder. »Ungeheuerlich, barbarisch, abstoßend«, murmelt der Herr mit den abstehenden Ohren, den wirren Haaren und findet nicht zu seinem gewohnten Lächeln. »Das ist total unzivilisiert, nicht besser als bei Schakalen und Wölfen.« Ein alter Herr an seiner Seite scheint durch den Anblick sichtlich verstört. Seinerseits zieht er das gewisse kleine, glänzende, schwarze Ding, den Proxter, aus der Tasche und tippt auf einen der Gefühlsmagneten, damit die Cloud ihm schöne Empfindungen schickt, mit denen der Proxter dann sein Gehirnchip überschwemmt. Da gibt es vermutlich ein viel größeres Angebot als bloß den Wolkenreiter, die Engelswiese oder den Himbeerwald. Aber warum sage ich dir das, meine Liebe? Für mich ist das zwar aufregend neu, aber du kennst das alles seit langem. Vermutlich gibt es für jeden Geschmack und jedes Alter die verschiedensten Magneten. Die Wirkung tritt jedenfalls auf der Stelle ein. Schon beginnen sich die Züge des alten Mannes wohlig zu entspannen. Er hat seinen Seelenfrieden zurückgewonnen. Vielleicht weilt er nun geistig unter Engeln und lauscht ihren lieblichen Chorälen. Liebe Hilda, inzwischen weiß ich auch, was es mit diesen handlichen Geräten auf sich hat. Es ist mir nicht entgangen, dass sich der Proxter unter den Cybers großer Beliebtheit erfreut. Da gibt es praktisch niemanden, der nicht eines oder zwei dieser Dinger in der Hand mit sich führt oder in der Tasche stecken hat. Ich selbst hatte von Schwester Miesekor persönlich ein Exemplar schon vor meiner Transformation zum Geschenk erhalten. »Gabe des Hauses«, hatte sie dabei gesagt, »das Mensch ärgere dich nicht für den modernen Menschen.« Und es wirkt ja tatsächlich. Zwei, drei Male habe ich das bereits an der eigenen Person erprobt. Hat man sich einen Augenblick vorher noch geärgert, geängstigt oder war einfach nur schlecht gelaunt, so braucht man nur, sagen wir, auf den Himbeerwald zu tippen, und schon verschwindet das hässliche Wesen oder die garstige Wirklichkeit, über die man sich eben zuvor noch geärgert hat, und macht paradiesischen Naturbildern Platz. Himbeeraroma liegt in der Luft, man ist von lächelnden Freunden umgeben, aus deren Munde man die schönsten Komplimente zu hören bekommt. Kurz, das Dasein wird sogleich wieder erträglich. Ich kann dir sogar berichten, dass dieses unangenehme Ziehen um die Ohren, du weißt schon, augenblicklich verschwindet, sobald ich nur auf den Wolkenreiter tippe. Die ganze Gruppe ist übrigens so sehr von Abscheu über das gerade Gesehene erfüllt, dass beinahe alle Anwesenden zum Proxter greifen, sogar unser Führer. Er zeigt uns sogar seinen ganz speziellen Gefühlsmagneten. Er trägt die Überschrift »Vollkommenes Nirvana, vollkommene Gelassenheit«. Alle tun es dem Führer nach, alle außer mir. Und einer der drei Damen, deren Namen ich dir jetzt schon verrate, aus einem mir unbekannten Grund wird sie Heilige Bertha genannt. Wir beiden bilden hier also eine Ausnahme. Alle anderen halten sich das kleine glänzende Ding vors Gesicht, um sich gegen die Gefühle des Widerwillens zu wehren. Inzwischen weiß ich, dass bei den Damen Magneten wie Meeresrauschen, Himbeerwiese, Sahnetorte, Kirchenglocken besonders beliebt sind. Die Herren ziehen Schwalbenflug, Wolkenreiter, Gipfelriesen oder Trompetenstöße vor. Ich blicke um mich und erlebe voller Erstaunen, dass die äußerste Bestürzung reiner Verzückung gewichen ist. Was mich betrifft, liebe Tochter, so bin ich mir meiner Vergangenheit schmerzlich bewusst. Lange Zeit habe auch ich kräftig und meistens auch lustvoll zugegriffen. Wenn es sonntags einmal Rattengulasch gab, dann sogar mit besonderer Lust. Daraus mache ich kein Geheimnis, meinen Protest melde ich aber trotzdem an. Hat es in unserer Familie je die Unsitten gegeben, wie sie uns hier in dieser Westentaschensavanne gerade gezeigt worden sind? Haben wir die Mäuse und Ratten oder gar den manchmal überaus schmackhaften Regenwurm etwa roh in uns hineingeschlungen? Nein, das war niemals der Fall. Ich kann mir vorstellen, wie du deinen Kopf bei diesem Unsinn schüttelst. Wann immer wir es uns leisten konnten, haben wir das wertvolle Fleisch über trockenem Gras und einem kleinen Häufchen von Ästen sorgfältig gebraten. Und dann kam meist auch noch etwas Kultur hinzu. Du wirst dich sicher erinnern. Bevor wir das leckere Fleisch mal verzehrten, habe ich als Familienvater einige Worte des Danks an den Himmel geschickt. So zivilisiert ist es bei uns zu Hause zugegangen. Was ich hier sehen muss, bereitet mir daher großen Kummer. Auf diese Weise wird unser ganzes Geschlecht geschmäht. So sind wir doch nie gewesen. Aber was soll's? Schwamm darüber. Nach einer Minute der Gefühlsberuhigung durch das vollkommene Nirvana ist Superensis 7-8 geistig wieder zurückgekehrt und gibt jetzt ein philosophisches Urteil über das gerade Erlebte ab. »Ihr habt jetzt«, sagt er und setzt bei diesen Worten die überlegene Miene des Philosophen auf, »gerade habt ihr in actu gesehen, wie das, was wir Cybers Aufladung nennen, bei unseren archaischen Vorfahren verlief. Da gibt es nichts schön zu reden oder gar zu entschuldigen. Unsere rauchenden Köpfe haben das frühzeitig erkannt. Ihnen verdanken wir eine streng wissenschaftliche Studie über den abstoßenden Vorgang. Ihr Fazit? Dieser Akt besteht in einer Introduktion. So nennen Sie in Ihrer Fachsprache die Einverleibung von fremder Materie in den eigenen Körper. Da gelangen Stücke eines anderen Lebewesens in das Innere des Homo. Anders als bei uns, den modernen Menschen, die wir unseren Mund ausschließlich zu geistigen Zwecken benutzen, nämlich zur Kommunikation mit unseren Mitmenschen, stellt er beim Gauer eine Öffnung dar, die bis zum unteren Ende seines Körpers reicht und einer rein materiellen Umwandlung dient. Durch die Öffnung im Schädel verleibt der Gauer sich Stücke der Außenwelt ein, um sie in körpereigene Substanz zu verwandeln. Auf den Gesichtern der Umstehenden lese ich ungläubige Verblüffung. Mit so unverblümter Direktheit ausgesprochen scheinen die Worte einigen Besuchern abermals schwer erträglich. Die Rücken straffen sich, die Herren sind bemüht, Würde und Haltung zu demonstrieren. Mit Ausnahme der frechen Bertha mit der wippenden Pfauenfeder fehlt es den Damen aber an Kraft zu solcher Selbstbeherrschung. Sie klammern sich neuerlich an ihre Proxler und suchen nervös nach einem Magneten. Dein Vater, liebe Hilda, scheint der Einzige in der Gruppe zu sein, den das Spektakel hinter der Glasscheibe nicht übermäßig berührt. Das hängt gewiss damit zusammen, dass meine Transformation von Wurz zu Würzig nur gerade 2 Tage hinter mir liegt. Bis dahin hatte ich mich, wie du weißt, auf jede Fütterung gefreut, und dir ging das sicher nicht anders. Jetzt begreife ich allerdings, dass ein moderner Mensch den Mund nur zu geistigen Zwecken benutzen sollte. Also gut, damals waren wir eben primitive, unaufgeklärte Gauers, während du und ich jetzt zur Rasse der Auserwählten gehören. Aber es braucht eben doch einige Gewöhnung, ehe man sich ganz auf die höhere Kultur eingestellt hat. Jedenfalls ist dein Vater wahnsinnig stolz darauf, dass seine gesamte frühere Hirnsubstanz verlässlich in Bits und Bytes transformiert worden ist. Unter uns gesagt, möchte ich dir trotzdem gestehen, dass ich mit dem Besuch hier im Menschenzoo nicht wirklich zufrieden bin. Zugegeben, noch vor kurzem war ich ein armseliges Geschöpf der blinden Evolution, genau wie die 3 Rückständigen hier hinter der Scheibe. Aber muss man deswegen eine solche Show abziehen? Wir konnten doch nichts dafür, dass wir lebten und überleben wollten. Wenn du mich fragst, so hätte man den armen Menschen hinter der gläsernen Wand wenigstens Messer und Gabel in die Hand und einen elektrischen Herd in die Savanne stellen sollen, dann würden sie sich doch gleich viel zivilisierter benehmen. Superensis 7-8 treibt unsere Gruppe jetzt weiter in das zweite Schauareal. Mir kommt aber vor, dass nur wenige Besucher noch in der Lage und überhaupt willens sind, sich weiteren Erschütterungen auszusetzen. Siehe da, immerhin sieht es hier völlig anders aus. Im zweiten Raum werden Jahrtausende übersprungen, wir werden näher an die Gegenwart geführt, in das Milieu der Bauern. Gut, da geht es doch wohl etwas manierlicher zu als bei den Jägern und Sammlern in der Savanne. Man sieht Vater und Mutter um eine kreisförmige Plattform aus grobem Eichenholz versammelt. Aufgepasst, sagt der Führer. Da seht ihr das Vorbild für unsere modernen Tische. Aber wir benutzen sie natürlich längst nicht mehr für die gemeinsame Einverleibung. Bei uns dienen sie ausschließlich immateriellen Zwecken, nämlich für Sitzungen und Konferenzen, um auf ihren glatten Flächen Zeugnisse unseres Wissens auszubreiten, zum Beispiel Staatsdokumente, Diplome, Patente, Pläne und so weiter. Wie ihr hier beobachten könnt, war der Mensch damals aber noch sehr, sehr weit von solchen höheren Zwecken entfernt. Damals ging es vor allem ums Futtern und um die Vermehrung. Außer dem Bauern und seiner Frau seht ihr noch ein Dutzend Kinder mit arg verschmierten Gesichtern rund um den Tisch gescharrt. Nun schauen Sie aber bitte, was in der Mitte des Tisches steht. Eine große irdene Schüssel. Die hat der Bauer nicht etwa in den Dienst von Geist oder Kunst gestellt. Vergebens suchen Sie auf dem Tisch nach Narzissen oder Rosen. Nein, diese in schmutziges Leinen gehüllten Gestalten suchen darin nach Gekochten. Verstehen Sie? Also nach fremder Materie, die sie auf dem Wege der Introduktion in ihre aufgesperrten Mäuler schieben, wie zuvor schon im Einzelnen erklärt. Die Empörung der Besucher steigert sich noch. Ich sage ja, genau wie bei den hirnlosen Bestien, meldet sich erneut der kleine Mann mit den abstehenden Ohren und wirren Haaren, genau wie bei den vierbeinigen Bestien. Aber nein, nein. Nicht ganz. Ein Mindestmaß an Kultur ist bereits zu vermerken. Diese menschenähnlichen Kreaturen verleiben sich das Futter nicht mehr mit Klauen und Tatzen ein, sondern verwenden dazu ein Instrument. Sehr gut beobachtet, lobt der Führer. Dieses Instrument ist eine Kelle. Der Urmensch ist zweifellos um eine Stufe höher geklettert. Mit etwas gutem Willen kann man das Fortschritt nennen. Aber es bleibt doch immer dasselbe widerwärtige Prinzip. Diese Wesen können nur leben und wachsen, wenn sie sich Tag für Tag eine gewisse Menge an Außenwelt einverleiben. Liebe Hilda, das ist, wie ich glaube, eine treffende Beschreibung der Situation. Darauf hätten sich alle Anwesenden einigen können. Aber man muss leider immer mit Zwischenrufen, Einsprüchen und unvorhergesehenen Bemerkungen rechnen. Plötzlich meldet sich nämlich die junge Rotznase wieder, der vorlaute Bengel, also dieser fehlprogrammierte Stritsch. Die Gefühlsdroge auf dem Proxter hat wohl gerade ihre Wirkung verloren. Es ist, quietscht er mit seiner hellen Stimme, ein bissbloßes Nullsummenspiel. Was der Körper gewinnt, verliert die Außenwelt und umgekehrt. Unsere Regierung hat deswegen auch schon immer gesagt, die Evolution ist dumm, hat sie gesagt, und überhaupt nicht so erfinderisch wie unsere gelehrten Wisis, die rauchenden Köpfe. Die Äußerung des Kindes ruft diesmal keinen Unwillen hervor. Die Leute schauen vielmehr erstaunt zu dem Kleinen hinunter. »Weisheit aus Kindesmund«, sagt der Herr mit den abstehenden Ohren, und diesmal lächelt er über das ganze Gesicht. »Hm, liebe Hilda, ist das auch deine Meinung? Ich habe 60 Jahre lang Hieronymus Wurz geheißen und habe das Nullsummenspiel wie jeder andere Gauer betrieben. Der Kleine hat recht. Energie und Masse gingen dabei nicht verloren. Was der Körper gewann, wurde der Außenwelt abgeknapst. Wenn ein Körper starb, hat die Außenwelt sich dann ihr Teil auch wieder zurückgeholt. Ja, das war ein Nullsummenspiel, also völlig überflüssig und dumm. Aber wir Gauers haben diesen Prozess keineswegs völlig geistlos vollzogen. Bei uns war der Mund doch nicht ausschließlich zum Futtern da. Wir haben ihn doch auch für höhere Zwecke genutzt, zum Beispiel, um einander manchmal ein liebes Wort zu sagen. Und hin und wieder haben wir dabei auch Wissen ausgetauscht. Natürlich waren das überwiegend Märchen, Sagen und solches Zeug. Nicht zu vergleichen mit all der gelehrten Wissenschaft, welche die Köpfe eines modernen Cybers füllt. Aber so dumm wie die Bestien sind wir auch wieder nicht gewesen. Halt! Was hat denn das zu bedeuten? Drehe ich gerade durch? Erlebe ich eine Sinnestäuschung? Bitte, liebe Tochter, das kann doch nicht wahr sein. Hilda, ich stehe erstarrt vor der Scheibe und traue den eigenen Augen nicht, weil der Mann dort hinter der Scheibe, ich meine der Bauer mit der Kelle, der in der großen Schüssel gerade nach etwas Essbarem fischt, weil dieser Mann mit den rauten Pausbacken, diesem flammenden Rot auf den Wangen mir doch bestens bekannt ist. Ich habe ihn doch noch vor 2 Tagen mit diesen meinen Augen gesehen, im Zentrum für seligmachende Transsub... Na, du weißt schon, was ich meine. Ich fasse mir an den Kopf, traue dem eigenen Gehirnchip nicht mehr und kann mich von dem Gesicht des angeblichen Bauern gar nicht mehr losreißen. So aufgeregt bin ich, dass ich genau wie der ungehorsame Stritsch und gegen das ausdrückliche Verbot ungestüm an die Scheibe klopfe, nur um die Aufmerksamkeit des Mannes hinter der Scheibe auf mich zu lenken. Ach, Hilda, du kennst deinen Vater. Wenn ihn Emotionen überwältigen, dann ist er nicht mehr Herr seiner selbst. Der Mann am runden Tisch scheint mich aber nicht zu erkennen. Da lege ich beide Hände zum Trichter an den Mund und rufe so laut ich kann: »Bruder Felix, wie schön, Sie wiederzusehen! Aber was machen Sie denn da hinter der Glasscheibe bei den Bauern im Mittelalter? Sie sind doch kein Landwirt. Sie sind doch ein unverzichtbarer Helfer im Zentrum für seligmachende Transformation. Vor 2 Tagen habe ich Sie noch in Person vor mir gesehen, und Sie haben mir die Leviten gelesen, weil ich so ängstlich war. Bruder Felix, ich habe Ihre lieben Worte bis heute nicht vergessen. So freundlich, so hilfreich, wie Sie sich um mich bemühten.« Die Scheiben in einem Zoo sind üblicherweise recht dick, manchmal mehrere Zentimeter. Bei Tigern und Löwen versteht sich eine solche Vorsichtsmaßnahme von selbst. Solche Tiere haben starke Pranken und scheuen bekanntlich vor keiner Attacke zurück. Der Mensch ist zwar physisch weit weniger gut ausgestattet, aber dafür hat er Verstand. Selbst den primitiven Ahnen des modernen Menschen lässt sich dieser Vorzug nicht ganz absprechen. Der Bauer zum Beispiel könnte Steine oder einen im Hintergrund sichtbaren Baumstamm dazu benutzen, um sich auf die Besucher zu stürzen oder aus dem Gehege zu fliehen. So erkläre ich mir, dass die Glaswand auch hier eine Stärke von mehreren Zentimetern erreicht. Den Schall vermag die gläserne Wand aber nur teilweise aufzuhalten. Ich habe sehr wohl bemerkt, dass mein lautes Gebrüll eine flüchtige Wirkung auf den Mann mit den ziegelroten Wangen ausübte. Er wirft einen sekundenschnellen Blick zu mir herüber, macht sich aber in scheinbar unverändertem Gleichmut sofort wieder über den vor ihm stehenden Teller her, aus dem er mit einer hölzernen Kelle der Reihe nach Dinge fischt, die er dann auf die für den Gauer typische Weise in die Öffnung in seinem Schädel steckt. »Er darf nicht«, rede ich mir in meiner Enttäuschung zu. »Er wurde von der Zooverwaltung abgerichtet. Deshalb reagiert Bruder Felix nicht auf meinen Gruß, obwohl ich ihn doch als einen grundfreundlichen Menschen kenne. Keinen Augenblick, liebe Hilda, zweifle ich daran, dass es der Bruder ist, der hier wenige Schritte von mir entfernt in Schauraum 2 des Menschenzoos sein außerordentliches Wesen treibt. Es ist mir aber nicht vergönnt, aus dieser Einsicht weitere Schlüsse zu ziehen oder den Mann hinter der Scheibe auf andere Art auf mich aufmerksam zu machen. Superenses 78 zeigt sich empört über mein eigensinniges Verhalten mit. Mir streng und tadelnd in die Augen blickend weist er mich vor allen Anwesenden zurück. »Ich möchte doch nachdrücklich darum bitten, unsere Schauexemplare nicht durch Klopfen an der Scheibe oder heftiges Geschrei zu verschrecken. Eine Person namens Felix oder Bruder Felix hat es im Menschenzoo nie gegeben. Die hier ausgestellten Individuen tragen auch keinen Namen. Die Verwaltung teilt ihnen ausschließlich Nummern zu. Bei dem Mann handelt es sich um einen Gauer mit der Ziffer 7.« Nächstes Kapitel.